Es gibt Erfahrungen, die uns Mühe machen. Nichts bleibt, wie es ist. Da hat man sich gerade ein wenig gewöhnt und dann ist schon wieder alles anders. Wir mögen Veränderungen nicht unbedingt. Und doch gehören sie zum Leben und doch sind sie Ausdruck von lebendig sein und unterwegs sein. Und wir merken, wie sehr wir uns nach Gewohntem sehnen, gerade in diesen Tagen, wenn wir Nachrichten hören. Wir merken, wie viele Dinge geschehen, die uns verunsichern. Man spürt das an sich selber, nicht nur in den Nachrichten, die man bei anderen und über andere liest. Und wir suchen in der Gemeinde und im Leben von Gemeinde Halt. Und haben da eine Sehnsucht, die man sogar in der Kirchengeschichte nachverfolgen kann. Eine Sehnsucht nämlich, dass es möglichst bleibt, was man tut. Und deshalb ist leider eben die Kirche, wenn wir so wollen, und zu der wir uns jetzt mal so mitzählen, deswegen ist Kirche ein Ort geworden, der in der Welt wahrgenommen wird als eine Institution, die Tradition bewahrt, Gewohntes behütet. Also wenn man irgendwo hingehen möchte, wo es bleibt, wie es war, wäre man in einer Kirche super aufgehoben. Ich bin nun viele Jahre im Dienst und habe immer wieder festgestellt, es ist eine der schwersten Übungen im Leben von Gemeinde, Dinge zu verändern. Weil das Unruhe bringt und weil das ja so ein bisschen dem einen oder anderen aufstößt und stört. Ich habe gedacht heute aus gegebenem Anlass, wir beginnen nach dieser ganz kleinen Einleitung als so mit einer praktischen Übung der Veränderung. Erste Übung, wir nehmen die sollen, wollen, genau. Was ist erfüllende Mitarbeit? Diese Frage möchte ich euch zunächst mal einfach stellen. Nicht, was ist nur Mitarbeit, sondern was ist erfüllende Mitarbeit? Was ist ein Dienst, den wir tun können, wo wir den Eindruck haben, da bin ich richtig mit Haut und Haaren dabei, das macht Spaß. Also es gibt Arbeiten, wenn wir die tun, die sind nicht anstrengend, aber sie ziehen uns Energie. Also wenn ich sagen würde, eine Dreiviertelstunde mit einem leichten Rasenmäher Rasenmähen, das ist doch easy, das ist leicht. Für mich, danach sind bei mir emotional die Batterien fast leer. Ich gehe grundsätzlich in den Garten mit einem Gefühl von Rache, weil es wieder wächst und ich es schneiden muss. Das ist für mich so, wenn ihr sagt, ja was? Wir machen ein spannendes Seminar, möglichst lebendig, mit vielen Fragen und Antworten. Da würde andere sagen, oh, der Herr bewahre mich davor. Und ich würde sagen, ja, ja, das finde ich jetzt richtig gut. Das gibt mir Energie. Was ist erfüllende Mitarbeit? Einmal noch mal klicken. Es gibt eine wunderbare Trias. So, ja, ist jetzt nicht ein Bild für Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wechselt das jetzt bitte nicht. Sondern da geht es um Sollen, Wollen und Können. Das Verhältnis von diesen drei Stichworten zueinander bestimmt so ein bisschen das, was in uns stattfindet oder durch uns stattfindet. Da ist zum Beispiel die Möglichkeit, noch ein Klick. Da kommt Sollen und Wollen zusammen. Da soll jemand etwas tun und der will auch etwas tun, aber das, was er tun soll, kann er nicht. Er weiß nicht, wie es geht. Und dann wäre das Ergebnis Frust. Bei dem, der es soll, der es will, aber sich überfordert fühlt. Und wahrscheinlich auch bei denjenigen, die das abkriegen. Ja, Frust. Ich würde ja gerne, aber ha, ich weiß nicht wie. Und andere fragen, ja, hast du schon? Nee. Weil, und dann ist so, Frustration. Weil man gerne etwas beitragen will, auch soll, aber in dem Bereich eben sich einfach nicht entsprechend ausgerüstet fühlt. Eine andere Konstellation. Wir sollen etwas und wir können auch etwas, aber wir wollen nicht. Ungefähr so, wie wenn wir sagen, wir bräuchten unbedingt noch Erweiterung im Musikteam, Thema Klavierbegleitung von Gemeindeliedern. Wir bräuchten noch wirklich Musiker. Ja? Da sitzen Leute unter uns, die können Klavier, die sollten eigentlich auch Klavier spielen, aber die sagen so mentalitätstechnisch, ne. Ja? Warum auch immer, aber das ist so eine Haltung der Weigerung. Verhindert in der Gruppe ein Wachstum oder ein Segen und verhindert auch bei der betreffenden Person an dieser Stelle etwas, was ihm gut tut. Reifen, dienen im Sinne von Einbringen meiner Gabe, die andere beglückt und die mir etwas tun, was ich kann. Da gibt es noch eine Konstellation. Ich kann etwas, ich will etwas, aber andere sagen, das solltest du lieber nicht tun. Es gibt manchmal so Situationen, wo man den Eindruck hat, da kann jemand etwas und er will auch gerne das beitragen, aber er hat dafür kein Mandat und das schafft in der Regel immer Unruhe. Da kann jemand super organisieren und wir möchten auch, dass Dinge organisiert werden, aber das, was er immer eigenmächtig organisiert, ja, das ist dann sozusagen, ja, wieso haben wir heute, was weiß ich, eine Versammlung von irgendwelchen anderen Gruppen bei uns im Gemeindehaus? Wer hat denn das organisiert? Ja, entstehen Konflikte. Erfüllende Mitarbeit ist, wenn alle drei Dinge sollen, wollen und können zueinander finden. Und dazu ist es erforderlich, dass ich weiß, was ich kann, was Gott mir für Begabungen gegeben hat, dass ich weiß, was sozusagen zu mir gehört, als Person, auch von der Persönlichkeit. Dass ich weiß, was interessiert mich, in welchem Bereich kann ich denn mitarbeiten und wo sollte ich auch mitarbeiten mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Und das, jetzt kommt die PowerPoint-Folie vom Volker, das findet statt im Dienstseminar. Entdecke dein Potenzial. Wir hatten dazu eingeladen, im Gemeindebrief stand da ein großer Artikel und wir haben festgestellt, dass der Rücklauf an Informationen und Anmeldungen so gering war, dass wir gesagt haben, das wollen wir nochmal aufsetzen und nochmal miteinander überlegen. Wir haben also uns entschlossen, in der Gemeindeleitung, in der Ältestenschaft, beim Angucken des Rücklaufes, dass wir sagen, das Anliegen, Gemeinde zu unterweisen in dem, was Mitarbeit bedeutet, was sie können, was ihre Begabungen sind, das wollen wir, ups, es geht aber ein bisschen flott, zurück. Wofür schlägt dein Herz? Entdecke deine Gaben. In dem Seminar geht es darum, Gaben zu entdecken, die Gott mir gegeben hat. Es wird also eine ausreichende Zeit dafür sein, zu schauen, was sind Gaben, die Gott mir gegeben hat. Welche Gaben des Geistes hat Gott in mein Leben gelegt? Welche gibt es überhaupt? Und vor allen Dingen, wie funktionieren die? Wir reden darüber, wir finden sie in der Schrift, aber oft wissen wir nicht, wie sie funktionieren. Dann, wofür schlägt dein Herz? Die Frage, was brennt dir unter den Nägeln? Welche Menschen sind es? Welche Leute sind es? Welche Themen sind es, die dich wirklich berühren, begeistern? Und dann, wo ist dein Platz in unserer Gemeinde? Wo schlägt dein Herz? Wo sind deine Gaben? Und wo kannst du dich dann einbringen? Hier mit dem, wer du bist und wie du bist in unserer Gemeinde. Darum soll es gehen in dem Dienstseminar. Leider haben wir es sozusagen jetzt kurzfristig verschieben müssen. Es gibt neue Themen, beziehungsweise neue Termine. Hast du die schon aufgenommen? Ja, wunderbar. Also, es geht darum, im aktuellen Gemeindebrief findet ihr Infos. Bitte lest die nochmal gerne rein. Aktuelle Informationen. Ups. Die Anmeldefrist ist bis zum 24. Januar verlängert. Meldet euch bitte an. Die angemeldet waren, bleiben angemeldet. Aber wir möchten das doch eigentlich in der Gemeinde mehr, dieses Angebot entdecken und das Angebot an der Stelle auch aufnehmen. Das ist keine Kritik an euch. Vielleicht hat der ein oder andere kritisch, ist ein bisschen verdaddelt, ist nicht schlimm. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir vielleicht mit der Information über den Gemeindebrief zu einseitig gefahren sind und bitten da auch um Nachsicht und um Entschuldigung. Deshalb rüsten wir jetzt nochmal nach, verschieben den Termin, um die Möglichkeit, daran teilzunehmen, neu zu eröffnen. Das sind jetzt die neuen Termine, die dort stattfinden. Es ist nicht so, dass man sagt, ich nehme nur den einen oder den anderen. Das Seminar erstreckt sich über diese gesamten Termine. Das ist ein Investment, das weiß ich, aber wir wissen auch, wir können uns einteilen, das sind Donnerstage, und dann entsprechend sozusagen ein Stück die Woche planen. Wir werden nochmal demnächst mit Papier, also sowohl in der Gemeinde hier mit Flyern, also mit Prospekten, und auch im neuen Gemeindebrief noch einmal die Termine dann abdrucken. Ihr könnt auch gerne nochmal nachfragen, dass ihr sie dann von uns nochmal erhaltet. Nun ist ja der kommende Donnerstag frei geworden. Findet ja nichts statt. Haben wir jetzt wirklich frei? Und da habe ich mir gedacht, viele Leute haben sich ja in den letzten Wochen und Monaten sozusagen vielleicht auch eingestellt oder haben auch nochmal zum Thema Gemeinde, wir sind unterwegs, Fragen bekommen. Wir haben dann die offenen Termine, also Möglichkeiten, wo wir Lehrabende oder Gesprächsabende anbieten, haben wir vorgehabt, in diesem ersten Vierteljahr zu gestalten. Und da habe ich mir folgendes Thema für kommenden Donnerstag vorgenommen, aus gegebenem Anlass, weil Fragen und Rückfragen in den letzten Wochen immer wieder mal da waren. Und zwar biete ich am kommenden Donnerstagabend den Gesprächsabend an zum Thema Ökumene. Wie geht das richtig? Geht das überhaupt? Ihr habt mitbekommen, dass wir mit 3 Gemeinden hier regional vor Ort zusammenarbeiten. Die Gemeinde ist ja seit vielen Jahren Mitglied in der Orts-, im Arbeitskreis christlicher Kirchen, einem ökumenischen Arbeitskreis innerhalb von Ingolstadt. Und wir haben aber noch einmal eine Gemeinschaft mit der Gemeinde St. Ruppert, St. Christoph, der Thomasgemeinde hier in Friedrichshofen, in dem wir ca. 5 Gottesdienste im Jahr miteinander gestalten. Und da sind Fragen aufgekommen, geht das und wie geht das? Und wie gehen wir damit um, wenn Menschen in einer anderen Kirche andere Grundlagen haben als wir? Wie sollen wir das einschätzen? Deshalb das Gesprächsangebot, es geht um einen Gesprächsabend. Es ist klar, dass dieser eine Abend nicht alles erschlagen wird an Fragen, aber vielleicht so eine erste Orientierung gibt und vor allen Dingen einen Ort gibt, wo Fragen von euch gestellt werden können und wir uns mühen, an der Stelle so gut wie möglich zunächst Auskunft zu geben, was uns leitet und was unsere Gedanken sind. Steht nicht auf dem Zettel, aber ich habe gedacht, wir sind so fit, wir können uns das merken. Ja? Und derjenige oder diejenigen, die hier an der Stelle sowieso Fragen haben, sind eingeladen. Und falls ihr von jemandem wisst, den würde es interessieren, sagt es doch bitte weiter. Wir wollen jetzt nicht das so heimlich schieben, aber wenn ihr wisst, da hat jemand Fragen, dann gebt es ihm weiter, sodass man da auch die Fragen dann stellen kann. Gut. Danke. Was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Vom Segen der Leitung. 1. Petrus 5, Verse 1 bis 7. Nun, ganz praktisch haben wir an dieser Stelle etwas in dem Gemeindeleben entdeckt und angestoßen als Gemeinde und Gemeindeleitung. Wir wollten, von dem Stichwort herkommt, das Gott uns aufs Herz gelegt hat, im November, im Glauben wachsen, haben wir gedacht, ist es gut, wenn wir der Gemeinde Möglichkeit geben, Themen zu entdecken, wachsen zu können. Und wir dachten, ein guter Input, ein guter Start, ein gutes Seminar könnte dieses Dienstseminar sein. Das ist ein komisches Wort. Wir merken auch hier, wie sich Zeiten verändern. Das Wort Dienst ist irgendwie ja nicht so modern. Ja, wir kennen vielleicht eine Dienstaufsichtsbehörde, aber das ist auch nicht so vertrauenserweckend. Wir kennen einen Dienstplan, der belastet uns eher. Wir kennen Dienst nach Vorschrift. Da hat man meistens die innere Immigration schon gleich mitgebucht. Wir kennen Dienstverhältnisse. Meistens sind wir die, die drunter leiden. Also Dienst ist Dienstmädchen, Dienstmagd. Das ist also eher, das ist nicht so super. Aber dahinter steckt eigentlich eine, wie soll ich es beschreiben, eine Abkürzung, die sehr verdichtet etwas von dem gesamten Programm sichtbar machen möchte, nämlich dienen, da ist das Wort wieder, jetzt aber im Einklang, IE, im Einklang, in Übereinstimmung, in einem Wohlklang. Ein Einklang ist, wenn alle verschiedenen Instrumente so tönen, dass es einen gemeinsamen Ton gibt. Bei Chören findet man das, wenn dann der Chorleiter so irgendwo mit einer Gabel, zing, so einen Ton vorgibt und dann alle üben und versuchen, genau den Ton zu treffen. Und wenn man den Eindruck hat, jetzt sind sie alle beieinander, dann guckt er zufrieden und fängt an. Ist mir so als Laie aufgefallen. Beim Zuhören habe ich früher, in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, gab es immer eine Schwester, die hatte eine wunderbare Solostimme. Die war Sopran. Das ist wohl, glaube ich, ganz hoch. Und wenn der Chor sang, war ihr immer ganz wichtig, dass man ihre Stimme immer hörte. Worunter die Gemeinde litt. Weil sie aus dem Einklang herauskam. Es war nicht mehr ein gemeinsames, sondern so ein Hallo ich. Dienen also im Einklang ist sozusagen in Harmonie, dass es stimmig ist, dass es passt. Was? Das Wort heißt dann weiter Neigungen, Stärken und Talente. Das sind jetzt sehr willkürlich gewählte Worte, aber eben drei Unterscheidungen, die deutlich machen, das, was mir auf dem Herzen liegt, das, was Gaben sind und dann sozusagen das, was auch meine Persönlichkeit ausmacht. Und wenn das zusammenkommt, dann habe ich einen Ort, wo ich gerne bin und wo mir die Arbeit in der Gemeinde Freude macht und die mir leicht fällt und die mich auch glücklich macht. Nun sagen viele, auch im Bereich Gemeinde und im Christentum so, wir sind nicht für Spaß auf der Welt. Nein, das stimmt. Aber zur Freude sind wir da und wir dürfen uns freuen. Dafür hat Gott die Welt gemacht, dafür hat er uns ausgerüstet. Und das wollen wir entdecken, dass die Arbeit und dass die Gaben und Fähigkeiten, die wir haben, mit Freude eingesetzt werden können. Wir waren also der Meinung, es ist gut, wenn unsere Gemeinde miteinander in diesem Programm oder in diesem Seminar so einen Überblick über die Lehre bekommt und praktisch zur gleichen Zeit die Information erhält, wo kann ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat, arbeiten und dienen. Jetzt erleben wir, der Rücklauf ist sehr mager. Was machen wir? Und die Leitung hat versucht, nach 1. Petrus 5, Vers 7 zu agieren. Und ich will uns da mal mitnehmen in diesen Text. Zunächst lese ich den Text nach der Herder-Übersetzung aus der Jerusalemer Bibel, 1. Petrus Kapitel 5. Liebe Geschwister, kleiner Tipp nochmal, seid doch so gut, im Glauben wachsen ist unser Jahresthema. Wenn ihr könnt, bringt eure Handtaschen adäquaten Bibeln mit. Ihr müsst ja nicht so dicke Bibeln haben, aber dass wir dann in der Bibel, die wir dabei haben, vielleicht auch nachlesen können, das wäre mir ein Anliegen. Der Apostel Petrus schreibt, an die Ältesten unter euch, die Ältesten unter euch ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi, aber zugleich auch als Mitgenosse der einst sich offenbarenden Herrlichkeit. Weidet die euch anvertraute Herde Gottes, und habt Acht auf sie, nicht gezwungenermaßen, sondern aus freien Stücken, wie Gottes will. Auch nicht aus schmutziger Gewinnsucht, sondern mit Hingabe. Auch nicht als wärt ihr Herren des Erbes, sondern als Vorbilder der Herde. Wenn dann der höchste Hirte erscheint, werdet ihr den unverwelklichen Kranz der Herrlichkeit erlangen. Vers 4, zunächst bis hierhin. Kleine Anekdote. Ich finde es immer total spannend mittlerweile, dass diese Stelle weite Verbreitung gefunden hat in der Gemeinde, in allen. Ich weiß von einer Gemeinde, in der ich eben auch arbeitete und gedient habe, dass es dann so war, dass alle wussten, die Ältesten sollen Vorbilder sein. Also die Stelle hatten alle gelesen. Ja? Und das war dann auch so ein Postulat im Sinne von, ihr müsst Vorbilder sein. Und was dann rauskam, ich habe mir das mal so versucht, immer bildlich vorzustellen, zu übertragen, ist dann also Folgendes. Da hat man jetzt beispielsweise einen Meister im handwerklichen Betrieb, ich glaube, hier sagt man Flaschner, so mit Blech und irgendwie so, oder ne, der so die Wasserrohre macht, so, genau. Klempner, egal, halt sowas mit Hand und richtig Gerät da drin, ne, man muss mit Hand, so. Und der hat jetzt einen Azubi, also einen Auszubildenden. Und der kommt und soll lernen, und dann sagst du dann der Meister, hör mal, jetzt machst du mal die Verbindung da los, schraubst das schon mal ab, und dann guckst du mal unten im Materialwagen nach, ob du schon mal die gleichen Anschlüsse wieder neu besorgst. Und dann sagt doch der Azubi, nee, hör mal, du bist doch der Meister, oder? Dann sagt er, ja klar. Ja, dann sei mal Vorbild. Lauf, hol. Und wir würden sagen, nee, das ist doch, so geht's doch nicht. Genau. Aber meine Beobachtung ist, dass wir oft an diesen Stellen dieses Verständnis haben, die Gemeinde, die Ältesten, die müssen das erstmal vormachen. Und zwar jeweils das, was dann tagespolitisch aktuell mir wichtig ist. Mach das mal vor. Erste Beobachtung zum Text. Ich glaube, dass Vorbildsein etwas Freiwilliges ist und nicht etwas Einklagbares. Vorbild sein ist etwas, was aus mir heraus sozusagen generiert wird, entsteht. Ich möchte es gut machen. Ich möchte es so machen, dass Menschen, die mich beobachten, an mir durch Beobachtung lernen können, wie man es gut machen kann. Ich sage damit nicht, nur so geht es, aber dass man doch damit sozusagen ein Beispiel gibt. Wenn ich es so mache, dann mache ich offensichtlich nichts verkehrt. Genau. Vorbild, man möchte seine Arbeit so tun, dass andere im Anschauen dessen, was ich tue, einen praktischen Hinweis gewinnen, wie es aussehen könnte, wenn man es selber versucht und selber machen müsst. Weidet die euch anvertraute Herde und habt Acht auf sie. An dieser Stelle wissen alle, wir sind die Herde und wir werden versorgt. Und jetzt sollen die uns mal versorgen. Dieser Gedanke schleicht sich manchmal recht schnell ein. Aber was ist eigentlich dem Petrus an dieser Stelle wichtig? Worum geht's ihm eigentlich? Geht's ihm um die Ältesten? Geht's ihm um das Vorbildsein? Geht's ihm darum, irgendwie in einer gewissen Weise eine Grundlage zu legen, sozusagen die Anspruchsregelung auf Versorgung in der Gemeinde? Worum geht ihm das? Zunächst mal schreibt der Apostel Petrus, die Ältesten unter euch ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi, zugleich auch als der Mitgenosse der einst sich offenbarenden Herrlichkeit. Petrus macht erstmal damit deutlich, Leute, ich stehe mitten in demselben Lern- und Lebensprozess wie ihr. Ich habe gesehen, wer Christus ist, ich habe ihn wirklich noch gesehen. Ich habe zugesehen und mitverfolgt, wie er gelitten hat, und ich bin Teil seines Leidens geworden. Das wusste man von Petrus, als er ihn verriet. Ich bin Mitältester. Ihr wie ich haben den gleichen Dienst. Und ihr wie ich, wir warten auf die Offenbarwerdung Gottes. Die Herrlichkeit Gottes soll sich offenbaren. Wir sind unterwegs, schreibt er. Mittendrin im Geschehen. Ihr seid es, ich bin es. Wenn wir im Deutschen solche Bibeltexte lesen, dann ist es manchmal schwierig für uns, in unserer Sprache all die Facetten mitzusehen, die mitschwingen, wenn wir ein wenig den griechischen Text lesen. Mich hat besonders interessiert die Frage, wieso ermahnt eigentlich der Apostel Petrus die Ältesten der Gemeinde. Wenn wir jemanden ermahnen, dann ist meistens ein Fehlverhalten vorausgegangen. Wenn wir jemanden ermahnen, dann besteht Grund dazu anzunehmen, dass etwas schief geht oder etwas falsch gemacht wird. Also wenn die Mutter aus dem Haus geht oder der Vater und sie ermahnt die Kinder, ihr macht keine Kerze an, auch wenn Weihnachten ist. Ihr macht nicht, wie beim letzten Mal, einfach wieder den Elektroherd an und geht dann draußen spielen. Ja, also das schwingt oft mit, wenn wir ermahnen. Das griechische Wort, was hier gebraucht wird, parakaleo, ist dasselbe Wort, was zum Beispiel der Apostel Johannes in seinem Evangelium gebraucht, wenn er vom Heiligen Geist als Tröster redet. Das Wort heißt also bitten, das Wort heißt trösten und das Wort kann die Bedeutung von ermahnen haben. Also wir sagen zum Beispiel beim Evangelium des Johannes ja nicht, und der Herr wird den Ermahner zu euch schicken. Hat Luther so nicht übersetzt. Er schreibt, er wird den Tröster senden. Hat sich für eine Seite entschieden von diesem Wort, weil er den Eindruck hatte, aus diesem Kontext, aus dem Zusammenhang, macht das Sinn, eher den Heiligen Geist oder die neueren Übersetzungen gebrauchen dort den Beistand, der für mich ist. Und Petrus schreibt also die Ältesten unter euch, und jetzt könnten wir es verändern, vielleicht ihn mit Hilfe, sag ich mal, der neuen Genfer Übersetzung, die schreibt das sehr schön, die hat das ein wenig moderner aufgelöst, sie schreibt, jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch, ich bin ja selbst ein Ältester und bin Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich. Hört sich schon anders an. Bekömmlicher fürs deutsche Ohr. Deshalb bitte ich euch eindringlich. Weil wir doch gemeinsam unterwegs sind, weil wir an derselben Aufgabe stehen, weil wir im selben Dienst sind, bitte ich euch, nehmt es zu Herzen. Was? Dann heißt es weiter in dieser Übersetzung, sorgt für die Gemeinde, die euch anvertraut ist. Es geht in diesem Text, dem Petrus, darum, dass die Gemeinschaft, die Gemeinde als Ganzes gelingt und gedeiht. Es geht hier nicht primär um eine Einzelgruppe, sondern in diesem Abschnitt versucht Petrus deutlich zu machen, gerade einer zerstreuten Christenheit, an die er schreibt, kleinste Gruppen, die sozusagen ohne geordnete Verhältnisse vielleicht eine ganze Gemeinde ausmachen. Er schreibt an die Christen in der Zerstreuung. Er macht ihnen deutlich, wenn es dort Älteste gibt, dann achtet doch darauf, das Wohl aller im Blick zu haben. Denkt daran, es geht um die Gesamtheit. Es geht nicht um euch allein und es geht nicht um einen Einzelnen nur allein. Es geht um das Miteinander der gesamten Gemeinschaft. Weidet die euch anvertraute Herde oder sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist. Und nun gebraucht er ein Bild, sorgt für sie wie ein Hirte für seine Herde. Schaut, dass die Gemeinde wächst. Schaut, dass die Gemeinde Nahrung bekommt. Schaut, dass die Menschen die Möglichkeit haben, Erfrischung zu erleben. Dass sie etwas Frisches, Lebendiges trinken können. Schaut, dass die Menschen Nahrung bekommen, geistliche Nahrung bekommen, um wachsen zu können. Sorgt für sie und seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, ja, was ist die Aufgabe der Ältestenschaft, die Verantwortung für die Gesamtheit der Gemeinde, für das ganze geistliche Wohl aller. Das liegt Petrus auf dem Herzen. Schaut da drauf. Und dann überprüft doch als Mitarbeiter in dieser Verantwortung eure innere Haltung. Warum? Nun, es gibt Situationen, da wissen wir mal mehr, mal weniger. Es gibt Menschen, wenn wir sie angucken, wir können im Gesicht lesen, ob jemand, wir sagen, heute gut drauf ist oder ob es heute wieder schwierig wird. Ja, das kann man manchmal schon sehen, wie der Chef durch die Abteilung läuft oder an der Miene, ja, vielleicht von dem engsten Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin oder so. Ein Freund von mir erzählte einmal, er kommt zur Arbeit und der Vorgesetzte, der Gruppenleiter im Stahlwerk, in seiner Arbeitseinheit, der hatte eine miese Laune. Der schrie morgens um 6 schon rum und gab Anweisungen. Und so in dieser Abteilung, so Stahlarbeiter, hat man ein offenes Wort. Und da guckt so der Freund von mir ihn an und sagt, sag mal, hast du gestern Stress mit deiner Alten gehabt? Und er, woher weißt du das? Man kriegt es mit, wie es im Herzen ist. Das druckt nach außen. Und es steckt an, entweder zur Freude oder es steckt an zur Betrübnis, wenn wir so wollen. Und Petrus weiß das und sagt, prüft euch, in welcher Haltung ihr diese Verantwortung für die Gemeinde wahrnehmt. Er sagt, seht in der Verantwortung, die ihr für die Gemeinde habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Ja, denken manche vielleicht, ich weiß gar nicht, was sind das für Leute damals gewesen? Das kann uns ja heute gar nicht passieren, oder? Es gibt Situationen, wo Gemeinden verzweifelt in ihren Reihen Menschen suchen, die sie als Leiter und Älteste wählen und einsetzen können und fragen können, kannst du den Dienst für unsere Gemeinde übernehmen? Warum ist das so? Ich vermute mal, ohne das erschöpfend jetzt zu analysieren, aber ich vermute mal so 2, 3 Gemengelagen. Die eine ist, dass man mitbekommen hat, so wie wir bisher unsere Ältesten behandelt haben, so möchte ich mich selbst nicht behandeln lassen. Man kriegt mit, wenn man da vorne steht, da kriegt man ja, nee, also da sind ja Töne, da kriegt man ja, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Eine Möglichkeit. Da wäre es super, wenn es so eine Lernerfahrung gibt, zu sagen, lasst uns sozusagen die Ältesten anders behandeln. Dann wären vielleicht irgendwann wieder mehr Mitarbeiter da für den Dienst. Wäre mal so eine mögliche Schlussfolgerung. Zweite Beobachtung könnte sein, dass in einer Gemeinde, wenn man in die Reihen guckt, sagt, eigenartig, wir sind zwar alle hier, wir hören alle Predigten, wir sind in der Bibelstunde, wir singen im Chor, wir machen so Sonntagsschule. Ja, aber eigenartig ist manchmal dann die Bestandsaufnahme, dass man sagt, wieso finden wir eigentlich unter uns keine Väter und Mütter in Christus? Wieso finden wir unter uns keine gereiften Männer und Frauen, die bereit sind, sich in Verantwortung hineinzustellen? Woran liegt es? Hat vielleicht vielfältige Gründe. Und dann gibt es vielleicht noch die Situation, das ist, sage ich mal, je nachdem, welchen Dienst man anguckt, irgendeiner, es gibt ja die Vermutung, ja, irgendeiner, der schlecht Nein sagen kann, den muss man geschwind fragen, schön gucken und lächeln, Gell, das machst du doch. Und dann muss man noch lang genug gucken, komm jetzt, gib dir einen Ruck. Mensch, ja. Und dann sagt er, also gut, meinetwegen. Und dann ist großer Applaus, alle sind begeistert. Ja, wir haben einen Leiter. Ob sie ihn anders behandeln, ist damit ja noch nicht ausgemacht, aber er macht es. Aber wenn man ihn fragt, eigentlich nur als lästige Pflicht. Ja, er kann das, aber sein Herz schlägt nicht wirklich dafür. Petrus sagt den Leuten in der Gemeinde, schaut, dass das anders ist. Wie kann das gelingen? Vielleicht kann es gelingen, dass man sich deutlich macht, nicht die Gemeinde hat mir den Job verpasst, sondern in diesem vielleicht sogar unseligen Verfahren, das ich erlitten habe, vielleicht zu entdecken, hier hat Gott mir einen Auftrag gegeben. Er war es. Er traut mir das zu. Die Art und Weise, wie das passiert ist, hätte schöner sein können, aber ich war vielleicht auch ein wenig blind oder ein wenig stur oder vielleicht kann aber diese Haltung, da hat Gott mir was anvertraut, dazu dienen, dass ich dann mit einer anderen Einstellung unterwegs bin. Seid selbst darauf bedacht, euch nicht zu bereichern, sondern übt den Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Ich kann bei bestem Willen nicht sagen, wie man sich als Leiter wirklich bereichern kann, außer vielleicht, wenn ich afrikanische Geschwister höre, die mir erzählen, wie man sich dort verhält, wenn man zum Pastor kommt. Wenn man zum Pastor kommt, hat man immer ein Geschenk dabei. Und man kann ja auch ein bisschen steuern, wie das Geschenk aussehen soll. Ob es ein schon totes Huhn ist oder ob es drei lebendige Hühner sind oder so. Und da kann man dann ja schon mal ansehen und Besitz mehren. Aber die Empfehlung ist, nehmt keine Bestechungsgelder an, seid an dieser Stelle solide und versucht euch nicht zu bereichern. Gewinnsucht ist kein guter Ratgeber, weil wir dann in dem Urteil, das wir fällen müssen, an dieser Stelle nicht mehr klar sehen. Wahrheit und Klarheit, so haben wir auch in dem Rap gehört, gehören zusammen. Und wenn meine Wahrheit käuflich ist, ich mich anpasse, je nach Preis die Wahrheit verschiebe, dann geht Klarheit verloren. Spielt euch nicht als Herrin der Gemeinde auf. Dahinter steckt die Versuchlichkeit, damals wie heute, dass sozusagen Titelpositionen uns als Menschen aufwerten. Dass uns das wichtig ist, eine bestimmte Position zu haben, einen bestimmten Ruf zu genießen. Petrus macht deutlich, das soll bei euch nicht so sein. Die Haltung, in der ihr lebt, in der ihr dient, soll eine Haltung sein, in der ihr euch versteht als Menschen, die gerne möchten, dass allen in der Gemeinde es gut geht und sie wachsen. Das ist der Wunsch des Apostel Petrus an die Ältesten, die dringliche Bitte: Nehmt euch das als Grundlage. Wie kann das gelingen? Wir teilen die Predigt heute. Ich nehme den zweiten Teil dann aufs nächste Mal, aber ich füttere euch an. Interessant ist, dass wenn wir diesen Text lesen über die Ältesten, ich in der Regel nie von Geschwistern darauf hingewiesen worden bin, dass die nächsten Verse unmittelbar im Zusammenhang stehen und in Ableitung zu dem Gehörten gerade sozusagen bezogen sind. Interessant, wir haben die Information über die Ältesten, oft mit unseren leichten Verdrehungen, aber was dann kommt, das ist ein anderer Abschnitt gewesen, kann man so sehen. Also in der Bibel, die ich jetzt hier habe, stimmt, man muss sogar blättern. Deswegen ist mir das durchgegangen, vielleicht. Da heißt es: Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Ja, nee, das steht da nicht wirklich, oder? Doch, steht da. Wir könnten so lesen: So wie ich den Ältesten eindringlich gesagt habe, was sie tun sollen, so sage ich euch Jüngeren, dass in gleicher Weise eindringlich ordnet euch unter. Und zwar für euch alle, für die Älteren und die Jüngeren, für die Ältesten und die Jüngsten, für alle in der Gemeinde geht zuvorkommend miteinander um. Cool, ich finde das genial. Geht zuvorkommend miteinander um. Vielleicht müssen wir mal eine praktische Übung an einem Donnerstag anbieten. Wie gehe ich zuvorkommend mit anderen Menschen um? Über den zuvorkommenden Umgang miteinander wäre mal eine Überlegung. Kleidet euch in Bescheidenheit. Kleidet euch in Bescheidenheit. Damit sozusagen Gemeinde gelingt. Damit Zusammenleben möglich ist, damit Wachstum und Gedeihen des gesamten Leibes funktioniert, braucht es diese unterschiedlichen Verhaltensweisen und Haltungen, um an der Stelle zu empfangen, um zu reifen, um zu wachsen, um sich zu entwickeln, um zu hören, um als Gemeinde sozusagen zu gedeihen und zu wachsen. Ich mache heute hier an der Stelle eine Zäsur und werde nächsten Sonntag den Text an der Stelle fortsetzen, damit wir Ahnung bekommen und einen Hinweis bekommen, was uns auch vorschwebt als Gemeinde, dass wir miteinander versuchen wollen, zu lernen, gemeinsam unterwegs zu sein, das Potenzial das Gott in uns als ganze Gemeinde gelegt hat, nicht brach liegen zu lassen, sondern auszuloten, zum Einsatz zu bringen, zum Wohl aller. Amen.